wünsche uns allen einen schönen Abend und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch wirklich, dass ich heute auch zu euch sprechen darf. Aber bevor ich anfange, will ich einfach noch kurz beten und den Abend in Gottes Hände legen. Herr Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du so groß bist, dass du wirklich alles für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du so treu bist, dass du auch in dieser schwierigen Zeit wirklich nah bei uns bist, Herr Jesus. Und ich bitte dich jetzt auch für den heutigen Abend, für dein Wort, Herr Jesus, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir wirklich auch verstehen, was du uns sagen möchtest. Und ich bitte dich, dass du auch mir hilfst, dass ich wirklich das gut rüberbringen kann, was du mir aufs Herz gelegt hast. In Jesu Namen. Amen. In den letzten Wochen haben wir ja auch schon öfters über die Predigtreihe gesprochen, wahre Nachfolge. Und ich möchte da heute auch weitermachen, weil es wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und auch wenn ich hier vielleicht alleine stehe, zeigt es wirklich, dass wir gerade in einer sehr schwierigen Zeit sind. Ich würde sogar sagen, in einer sehr seltsamen Zeit. Eine Zeit, die man nicht so ganz realisieren kann, ganz verstehen kann, was eigentlich passiert. Wir sind wirklich eingeschränkt in unserem täglichen Leben. Das sieht man ja hier. Wir können uns hier nicht zusammentreffen. Und für ganz, ganz viele Leute ist es wirklich sehr schwer. Ich habe auch vor kurzer Zeit mit ein paar Freunden geredet und einige haben auch ihren Job verloren, einige sind in der Kurzarbeit. Für manche ist vielleicht das Leben ganz normal, aber wirklich ganz viele sagen, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und ganz viele, ob Nachfolger Christi oder nicht, sind einfach verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und deshalb gilt für uns die entscheidende Frage, was machen wir in dieser schwierigen Zeit in unserer Gesellschaft? Was machen wir als Nachfolger Christi? Und ich habe wirklich gemerkt, dass es wirklich wichtiger denn je ist, dass wir uns ganz neu bewusst machen, auf was es wirklich ankommt. Sind wir wirklich wahre Nachfolger? Und ich glaube, dass auch wirklich sehr viele Leute oder vielleicht sogar alle Menschen sich sehr viel Gedanken gemacht haben, auf was kommt es denn jetzt wirklich im Leben an? Wenn alles, was mir so sicher war, mein sicherer Job, diese sichere Gesellschaft, die sichere Wirtschaft, was passiert, wenn das alles wirklich kaputt geht? Was mache ich dann? Aber ich möchte nicht natürlich nur negative Sachen sagen, denn wir als Nachfolger Christi haben wirklich eine beständige Hoffnung. Und es ist wirklich Jesus Christus, der, auch wenn die Welt zusammenbricht, immer der gleiche bleibt. Gestern, heute, morgen, übermorgen und in alle Ewigkeit. Jesus bleibt immer gleich. Und warum sollten dann nicht wir als Nachfolger Christi wirklich alles darauf setzen, auf das, was ewig ist? Und das ist auch mein Thema heute, über das ich heute reden möchte. Und das heißt, alles für Jesus. Alles für Jesus. Und heute Abend werden wir uns einige bekannte Bibelstellen anschauen, oder eher gesagt mehrere Bibelpassagen. Die kennen wir alle sehr gut, aber ich möchte die trotzdem mit uns anschauen, weil sie ganz deutlich zeigen, was es wirklich bedeutet oder was es heißt, wirklich alles für Jesus zu geben. Am Anfang schauen wir uns eine Bibelpassage an, die wirklich zeigt, was es bedeutet, unser Allerwertvollstes Jesus zu geben, unser Allerwertvollstes Gott zu geben. Und wir wollen uns als erstes die Geschichte von Hannah und Samuel anschauen. Aber erstmal zum Hintergrund ein bisschen. Und zwar war Hannah mit Elkanah verheiratet. Die beiden haben sich sehr gemocht, aber sie hatten keine Kinder. Nicht, weil sie keine wollten, sondern weil Hannah keine Kinder kriegen konnte. Aber sie hat sich wirklich so sehr ein Kind, einen Sohn gewünscht. Und wir sehen auch in der Bibel, dass sie lange dafür gebetet hat. Wie lange, das sehen wir nicht, aber es sind wahrscheinlich sehr viele Jahre gewesen. Und jährlich ist dann Hannah mit ihrem Mann und der anderen Frau von Elkanah nach Silo gegangen zum Opferfest und haben dort Gott geopfert. Aber gerade in diesem Jahr, was wir jetzt in der Bibel lesen, ging es Hannah wirklich schlecht. Sie war sehr traurig, sehr betrübt und hat ganz aus ihrem tiefsten Herzen zu Gott gerufen. Und da möchten wir jetzt eine Bibelpassage lesen aus 1. Samuel 1, Verse 9 bis 28. Ich werde immer ein paar Stellen auslassen, weil es sonst einfach ein bisschen zu viel wird. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer, aus Traurigkeit so lange geredet. Eli antwortete und sprach: Gehe hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Vers 20. Und als die Tage um waren, ward Hannah schwanger und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie: Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Vers 24. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Knabe war aber noch jung, und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten, und um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn, den Herrn, wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Wir sehen also am Anfang von dieser Passage, dass Hannah keine Kinder hatte. Aber diese Passage zeigt auch sehr deutlich, dass sie unbedingt Kinder haben wollte. Sie war so traurig und hat wirklich vor dem Herrn geweint und gefleht. Und Gott hat wirklich hier in ihrem Elend wirklich ihr Herz angesehen und ist ihr dort begegnet. Und Eli kam dann zu ihr und hat gesagt: Deine Bitte soll erfüllt werden. Dann haben wir gelesen, dass Hannah schwanger geworden ist und einen Sohn bekommen hat und ihn Samuel genannt hat. Jetzt gibt es aber ein paar Sachen in dieser Passage, die sind für uns vielleicht nicht so leicht zu verstehen. Hannah hatte jahrelang für einen Sohn, für ein Kind gebetet, jahrelang. Dann bekommt sie einen Sohn und gibt ihn Gott zurück. Sie gibt Samuel Eli in den Tempel. Dort soll er aufwachsen. Hier in der Bibel steht auch, sie gibt ihn in den Tempel, nachdem er entwöhnt ist. Das heißt jetzt nicht, nachdem er abgestillt war oder so, sondern man meint damit, dass er von der Mutter entwöhnt war. Das heißt, zu der damaligen Zeit hat man das gesagt, wenn ein Kind komplett von der Mutter unabhängig war. Das war so circa im Alter von 10 bis 12 Jahren. Und auch der jüdische Historiker Josephus hat gesagt, dass Samuel ungefähr 12 Jahre alt gewesen sein muss. Andere Quellen sagen, er war jünger, aber er war auf jeden Fall nicht älter als 12 Jahre. Wir sehen also, dass Hannah diesen Sohn, für den sie so lange gebetet hat, hat ihn dann als Junge Gott in den Tempel gegeben. Und er wurde ein Geweihter Gottes. Und wir können auch sehen, dass Hannah ihren Sohn nicht oft besuchen konnte. Wir sehen hier, dass sie einmal im Jahr dann immer nach Silo gegangen ist und dort hat sie dann auch ihren Sohn gesehen. Also der Weg von Rama, wo sie herkam, bis nach Silo war ein weiter Weg. Also wahrscheinlich hat sie ihr Kind wirklich nur einmal im Jahr gesehen. Ich habe dieses Thema auch mal mit meinen Kindern in der Kinderstunde gemacht und habe denen alles so erklärt und was Hannah getan hat. Und dann konnten die Kinder absolut nicht verstehen, warum Hannah das gemacht hat. Sie haben gesagt, Caro, das ist absolut sinnlos. Wie kann man denn sowas machen? Sie hat so lange für ihr Kind gebetet und ja, dann gibt sie es einfach zurück. Wenn man etwas unbedingt will und man bekommt es dann, dann möchte man es doch behalten, dann gibt man es doch nicht zurück. Aber Hannah gibt es, was ihr am allerwertvollsten war, wieder Gott zurück. Und warum? Weil Gott unser Wertvollstes verdient hat. Und das zeigt wirklich das Resultat, das wir sehen von Hannas Gabe. Die Gabe, ihr Wertvollstes zu geben, ihren Sohn, den sie so sehr geliebt hat. Samuel wurde zu einem der mächtigsten Männer in Israel. Er war ein Richter, ein Priester und ein Prophet. Als letzter Richter Israels hat er das Volk geführt. Er hat Könige gesalbt, Saul und David. Und er hat Gottes Wort zu dem Volk gesprochen. Wir sehen also durch diese Gabe, die Hannah Gott gegeben hat, das Allerwertvollste, ihren Sohn, hat es so eine große Auswirkung gehabt für alle, weil eine Person alles gegeben hat. Eine einzige Person. Und das wäre nicht passiert, wenn Hannah ihren Sohn für sich behalten hätte. Jetzt überleg du dir mal selber, was passieren könnte, wenn du Gott dein Wertvollstes gibst. Und ich glaube, dass uns das Ausmaß oft gar nicht bewusst ist. Wir denken vielleicht, ach ja, das bringt eh nichts, aber hier bei Hannah sehen wir deutlich, was es für ein großes Ausmaß hatte. Wir sehen also erstens, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir bereit sind, wirklich unser Allerwertvollstes, unser Wichtigstes für Jesus zu geben. Und du kannst natürlich selber beurteilen, was das für dich ist. Ist es vielleicht dein Geld, deine Zeit, irgendwas? Ich weiß es nicht. Kann bei dir was anderes sein wie bei mir. Aber wir sehen deutlich auch, wie bei Hannah, wenn man Jesus nachfolgt und auch bereit ist, das Wertvollste zu geben, Opfer darzubringen, kann der Weg natürlich auch manchmal schwer sein. Ich glaube ganz sicher, dass es Hannah nicht so einfach gefallen ist, einfach ihren Sohn wirklich wegzugeben. Aber sie hatte Gottes Vertrauen. Und weil sie wirklich auch dieses Gelübde gemacht hat, hat Gott sie so sehr gesegnet, hat ihren Sohn gesegnet und das ganze Volk. Und dazu möchten wir auch eine weitere Geschichte uns im Alten Testament anschauen, die wirklich klar und deutlich zeigt, was es bedeutet, wahre Opfer zu bringen. Und da möchten wir uns die Geschichte von Abraham und Isaak anschauen. Wir sehen in 1. Mose 15, wo Gott Abraham einen Sohn verheißt und seine Nachkommen sollen sein wie die Sterne am Himmel. Und das war etwas sehr Besonderes, denn genau wie auch Hannah war Sarah, die Frau von Abraham, kinderlos. Sie konnte keine Kinder kriegen. Aber nicht nur das, Sarah war auch etwas älter. Also sie konnte nicht nur keine Kinder kriegen, sondern sie konnte wirklich keine Kinder kriegen. Und dann lesen wir aber in 1. Mose 21 wird Isaak geboren. Das war einige Zeit später. In unserer Bibel sind es zwar nur 6 Kapitel, aber es waren wirklich einige Jahre später. Und zwischendrin wurden auch Sarah und Abraham wirklich von Gott getestet. Ihr Vertrauen wurde wirklich getestet. Aber dann wurde ja Isaak geboren und Gottes Verheißung ist endlich eingetroffen. Sie hatten endlich das, was Gott so lange versprochen hat. Aber dann fängt alles wieder von vorne an. Und das lesen wir in 1. Mose 22, wo Abraham Isaak opfern soll. Und hier könnte man denken, dass alles jetzt verloren scheint. Diese Verheißung, die Gott für Abraham hatte, die kann nicht in Kraft treten, wenn sein Sohn stirbt. Und wir lesen aus 1. Mose 22, Verse 1 bis 18. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer, auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Vers 9. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Vers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Abraham denkt also am Anfang, dass durch Isaak endlich dieses Versprechen in Erfüllung geht, das Gott ihm ja davor gegeben hat. Aber dann will Gott, dass Abraham seinen einzigen Sohn, den er doch so liebt, dass er den opfert. Und jeder normale Mensch würde da jetzt vielleicht denken, das kann doch nicht sein. Wir würden es einfach nicht verstehen. Wie würden wir handeln? Würden wir Gott vertrauen? Oder würden wir sagen: Gott, was du hier verlangst, ist einfach zu viel. Das ist ein Opfer, das ich nicht bringen kann. Das kann ich einfach nicht tun. Ich denke aber auch, dass Gott oft Dinge von uns verlangt. Was will Gott vielleicht von dir? Was will Gott, dass du ihm opferst? Was will Gott, dass du ihm gibst? Vielleicht hat er dir schon gesagt, was du tun sollst, was du lassen sollst oder was du opfern sollst. Sind wir wirklich bereit, alles zu geben? Abraham war wirklich bereit, alles zu geben, was ihm lieb war. Er war bereit, das große Opfer zu geben, seinen einzigen Sohn. Und wir lesen ja auch, dass der Gehorsam Abraham zeigt, welche Auswirkung das wirklich hatte. Abraham hat Gott so vertraut, dass dieses Versprechen, diese Verheißung, die er hatte, trotzdem geschehen würde. Und diese Auswirkung von seinem Vertrauen, von dem Opfer, wo er bereit war zu geben, das lesen wir in Vers 17. Da sagt wirklich Gott: Ich will dich segnen und deine Nachkommen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker gesegnet werden. Die ganze Erde. Also genauso wie bei Hannah, durch eine Person wurde auch durch Abraham, weil er bereit war, alles zu geben, wurden so viele gesegnet. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch betrachten, dass Gott dich nur segnen kann, wenn du ihm ein wahres Opfer bringst. Wenn du ihm von deinem Überfluss gibst oder von dem, was dir nicht so wichtig ist, dann kann Gott dein Opfer nicht ansehen. Oft ist es ja auch so, dass wir das Beste, das wir haben, oft für uns selber lassen. Und das Wichtigste einfach auch für uns. Und dann vergessen wir, dass Gott eigentlich unser Bestes verdient hat. Ich merke das so oft bei mir selber, dass wir oft in so eine Routine kommen, dass wir uns schnell ablenken lassen, dass andere Dinge doch so wichtig sind. Und dann schaffen wir nicht mal am Tag eine halbe Stunde Bibel zu lesen oder zu beten. Wir können ohne Probleme 1,5 Stunden einen Film anschauen. Aber dann, wenn eine Predigt länger als eine halbe Stunde dauert, dann ist es uns schon zu viel. Und deshalb fordert uns Gott so arg auf, dass wir ihm ein wahres Opfer bringen sollen. Und da habe ich auch im Buch Maleachi letzte Woche gelesen, eine sehr interessante Stelle. Und hier sehen wir, wie die Priester Israels, also man kann wirklich sagen, wahre Nachkommen Gottes, dass die wirklich verpasst haben, gute Opfer für Gott zu bringen. Das lesen wir in Maleachi 1, Verse 8 und 9. Denn wenn ihr ein blindes Tier als Opfer darbringt, ist das etwa nicht böse? Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes darbringt, ist das nicht böse? Bringt es doch deinem Statthalter. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich freundlich ansehen werde? spricht der Herr Zebaoth. Und nun bittet doch Gott, dass er uns gnädig sei. Von euch ist solches geschehen. Meint ihr, er werde euch freundlich ansehen, spricht der Herr Zebaoth. Also Gott kann uns wirklich nur gnädig sein, wenn wir ihm ein wahres Opfer bringen. Kein schlechtes, so wie die Priester es hier gemacht haben. Gott will uns segnen, Gott will dich segnen, aber das kann er nur tun, wenn du ihm auch das Beste oder das Wertvollste gibst. Genauso wie Hannah und Abraham. Wenn du das aus Routine tust oder irgendwas, du denkst, warum passiert nichts in meinem Leben, ich mache doch alles, machst du es aber auch von Herzen. Natürlich bringt auch dieses Opferbringen Vertrauen mit sich oder sollte zumindest. Das zeigt auch das Beispiel von Abraham, dass Gott eine Verheißung für ihn hatte, aber das wäre ja verloren gegangen, wenn Isaak gestorben wäre. Abraham hätte sagen können, nein Gott, das kann ich nicht tun, sonst geschieht ja diese Verheißung nicht. Aber Abraham hatte Vertrauen, dass Gott es trotzdem tun würde, auch wenn Isaak gestorben wäre. Abraham hat also geglaubt und vertraut, dass Gott dieses Versprechen halten würde, auch wenn sein Sohn gestorben wäre. Aber das sehen wir auch ganz oft in der Bibel. Vor allem sehen wir das auch in Hebräer 11. Da werden die Glaubenshelden in der Bibel beschrieben. Hier lesen wir eben auch von einem Abraham, von einem Mose, von einem Josef, die wirklich viele schwierige Dinge in ihrem Leben durchmachen mussten, aber die auch Opfer gebracht haben, die Gott vertraut haben. Und hier lesen wir auch von einem Noah, der wirklich jahrelang sich aufgeopfert hat, um eine Arche zu bauen, wo er Gott vertraut hat, dass Gott wirklich das, was er gesagt hat, dass es geschehen wird, auch wenn weit und breit kein Wasser in Sicht war. Aber dann lesen wir nach Hebräer 11, wenn wir das von den Glaubenshelden gelesen haben, Hebräer 12, 1 und 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus war sich nicht zu schade, für uns das größte Opfer zu geben. Warum sollten wir dann nicht auch als seine Nachfolger bereit sein, ihm wahre Opfer zu bringen, so wie er es getan hat? Was könnte wirklich passieren, wenn wir Gott vertrauen in Situationen, wo es sehr schlecht aussieht? Genauso wie bei Abraham. Wenn wir denken, dass wir alles verlieren könnten. Wie vielleicht auch jetzt in unserer gesellschaftlichen Situation. Es sieht aus, als würden sehr viele alles verlieren. Vertrauen wir dann trotzdem Gott? Auch Abraham, also hier die Geschichte von Abraham, zeigt, welche Belohnung oder welcher Segen dieses Vertrauen und dieses Opfer mit sich gebracht haben. Aber jetzt nochmal, um auf unser Thema zurückzukommen, alles für Jesus. Reicht es denn jetzt nicht, wenn ich sage, okay Gott, ich gebe dir schon mein Wertvollstes, ich bringe dir Opfer und ich vertraue dir auch, während ich Opfer bringe? Reicht es jetzt nicht? Nein, noch nicht ganz. Ich habe mal ein interessantes Zitat gehört, da hat einer gesagt, viele Christen sagen, ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Aber bist du auch bereit, für Jesus zu leben? Und für Jesus zu leben, das ist wirklich alles für Jesus. Für Jesus leben. Und das möchte ich jetzt noch in diesem dritten Teil noch ein bisschen verdeutlichen. Wie auch Roland und Oliver in den letzten Predigten erwähnt haben, will ich auch die Geschichte vom reichen Jüngling kurz erzählen. Und zwar dieser reiche Jüngling, der hat wirklich in seinem Leben alles richtig gemacht. Ist zu Jesus gegangen, hat gesagt, ich habe die Gesetze gehalten, alles, was muss ich jetzt noch tun? Und dann sagt Jesus, verkaufe dein Hab und Gut. Aber das war dem jungen Mann dann zu viel. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir das jetzt genauso machen, dass wir unser Hab und Gut verkaufen und jetzt vielleicht in die Mission gehen. Kann natürlich sein, dass er sagt, mach es, dann mach es, wenn er es sagt. Aber wenn er es nicht sagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass Jesus das nicht von dir verlangt. Aber hier geht es jetzt nicht direkt darum, um dein Hab und Gut. Es ging darum, wo das Herz des Jünglings war. Wo hing sein Herz? Hier geht es um sein Herz. Sein Herz hing wirklich an seinem Hab und Gut. Aber wo hängt dein Herz dran? Wie auch dieser Jüngling sollen wir natürlich Jesus nachfolgen, aber auch das beiseite lassen, was unser Herz komplett einnimmt. Und natürlich kann das Leben mit Jesus oft schwierig sein. Wenn du Jesus nachfolgst, kann es sein, dass du sehr schwierige Zeiten hast. Es kann sein, dass du, so wie Hannah und Abraham, ewig auf Gott warten musst, bis irgendetwas passiert. Es kann auch sein, dass du nicht nur schwierige Zeiten hast, sondern sehr schwierige Zeiten hast. Dass du vielleicht krank bist, dass du Dinge verlierst. Aber trotzdem zeigen auch diese Beispiele, was der Segen ist, wenn wir wirklich an Gott dranbleiben und ihm auch dabei vertrauen. Welcher Gewinn wirklich in dieser Nachfolge, in der wahren Nachfolge Christi ist, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und da lesen wir auch in 2. Korinther Kapitel 6, hier beschreibt Paulus, wie man sich als Nachfolger und Diener Christi verhalten sollte. Auch gerade in schwierigen Zeiten, wenn du auch nicht viel hast. Aber es zeigt auch, welchen Gewinn du hast, wenn du Jesus nachfolgst. Ich lese aus 2. Korinther 6, 1 bis 10. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und in guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Nichts haben und doch alles haben. Ich finde diese Bibelstelle, die zeigt so deutlich wie kaum eine andere, was wirklich der Segen ist, wenn man mit Jesus lebt. Du kannst wirklich auf dieser Welt nichts besitzen, aber wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Wie Vers 10 hier zeigt, die, die nichts haben und doch alles haben. Ich war mal auf einem Missionseinsatz in Äthiopien und dort habe ich wirklich Armut gesehen wie noch nie irgendwo anders. Aber wenn du siehst, wenn diese Menschen Jesus haben, dann siehst du einen Reichtum, den kein Millionär hat. Und diesen Reichtum, den hast du nur, wenn du wirklich mit Jesus lebst. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die wirklich sehr stark verdeutlicht, was es bedeutet, für Jesus zu leben und alles für Jesus zu geben. Und zwar möchte ich die Geschichte erzählen von Jim Elliot. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte, aber sie zeigt wirklich so stark, was es bedeutet, für Jesus zu leben. Jim Elliot war ein junger Mann, der Gott gedient hat, der Gott wirklich sehr geliebt hat. Und seine Geschichte ereignet sich so in den 50er Jahren. Er war auf einer Bibelschule oder einem College. Und als er dort war, hat er sehr stark von Gott den Ruf bekommen, in die Mission zu gehen und unerreichte Völker, unerreichte Menschen für Jesus zu erreichen. Und auch auf dem College hat er seine Frau kennengelernt, die er erstmal nicht heiraten wollte, weil er wusste, dass das Leben als Missionar sehr schwierig und gefährlich sein kann. Aber dann nach einer Weile hat er auch den Frieden von Gott, dass er wirklich die Liebe seines Lebens heiratet. Dann nach kurzer Zeit hat dann Jim Elliot von indigenen Stämmen in Südamerika gehört und von diesen Leuten, die noch nie etwas vom Evangelium, noch nie etwas von Jesus gehört haben. Und dann eine kurze Zeit später ist dann das frisch verheiratete Paar mit anderen Missionaren und deren Ehefrauen nach Südamerika in die Mission, um eben diesen Leuten, diesen Stämmen von Jesus zu erzählen. Als sie dann dort angekommen waren, haben sie dann sehr schnell gemerkt, dass es sehr schwierig ist. Sie hatten wirklich eine sehr schwierige Zeit. Und vor allem die Männer haben sehr schnell gemerkt, dass diese Leute gar nicht so offen waren für das Evangelium. Sie wollten sie gar nicht richtig anhören, waren eher verschlossen. Und sie haben echt gemerkt, okay, das ist schwieriger, als wir dachten. Und auch die Stämme, die haben eher in den Missionaren dann eher Feinde gesehen. Und dann eben, weil die Stämme sich so bedroht gefühlt haben von diesen Missionaren, die ihnen eigentlich etwas Gutes tun wollten, haben dann diese Leute Jim Elliot und die anderen Missionare umgebracht. Und jetzt könnte man denken, was ist das jetzt? Hat Jim Elliot vielleicht den Ruf Gottes falsch verstanden? War alles umsonst? Aber die Geschichte hört hier nicht auf. Nach dem Tod von Jim Elliot und den anderen Missionaren haben sich die Ehefrauen entschieden, dass sie nicht abreisen. Sie haben gesagt, wir wollen das weiterführen, was Gott angefangen hat. Und dann ist die Frau von Jim Elliot und die anderen Frauen sind dann eben zu diesen Völkern, zu diesen Völkergruppen, zu diesen Stämmen gegangen und haben zu den Mördern ihrer Männer gesagt, wir vergeben euch. Wir vergeben euch für das, was ihr getan habt. Und diese Indianer, die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht, die waren mit der Geste komplett überfordert und konnten gar nicht verstehen, warum die Frauen das jetzt machen. Aber die Frauen konnten dann von diesem Jesus erzählen, dieser Jesus, der wirklich Menschen vergibt, der vergibt für alles, was man getan hat. Und dieser Jesus, der alles für uns gegeben hat. Und diese Stammesbewohner, die waren dann so berührt von dieser Liebe, von diesem Jesus, der alles gegeben hat, sodass sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Der ganze Stamm hat sich für Jesus entschieden. Jim Elliot selber hat das alles nicht mehr miterlebt. Er hat angefangen, aber einen Schritt zu tun und war bereit, wirklich alles für Jesus zu geben. Gott erwartet jetzt nicht von uns, dass wir als Märtyrer sterben, so wie er, aber will, dass wir wirklich bereit sind, alles für ihn zu geben und für ihn zu leben. Oft denken wir, dass wir vielleicht etwas verlieren können oder was verpassen können, wenn wir wirklich alles für Jesus tun, wenn wir für ihn leben. Oft denken wir, oh, wir müssen ja arbeiten und damit wir genug Geld haben, aber dann verpassen wir wirklich mehr für das Reich Gottes zu tun. Oder du sagst, ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt so viel Geld spenden, weil das brauche ich ja für meine eigene Familie. Aber Jim Elliot hat einmal gesagt, bevor er wusste, dass er einmal für Jesus sterben würde, der ist keiner, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wenn du einmal stirbst, kannst du nichts mitnehmen, nicht mal die Klamotten an deinem Körper, nichts. Deshalb ist der keiner, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und deshalb lasst uns wirklich jetzt in dieser Zeit wirklich uns ganz neu bewusst machen, dass auf dieser Welt wirklich nichts sicher ist. Die Welt kann so schnell zusammenbrechen, wie wir das jetzt wirklich gesehen haben. Innerhalb von ein paar Wochen ist die Wirtschaft komplett abgestürzt. Warum sollten wir dann nicht in das investieren, was ewig ist, in das, was ewig hält? Und das ist alleine Jesus Christus, der wirklich alles für uns gegeben hat. Warum sollten wir dann nicht auch alles für ihn geben, für ihn leben? Warum sollten wir nicht unser Wertvollstes geben, so wie Hannah? Oder unser größtes Opfer darbringen und Gott vertrauen, so wie Abraham? Und für ihn leben, wie so viele andere in der Bibel? Damit wir auch einmal in Ewigkeit bei Jesus sein können. Darum lasst uns auch alles für ihn geben, weil er wirklich alles für uns gegeben hat. Am Ende möchte ich jetzt noch einfach mit uns beten. Jesus, ich danke dir so, so sehr, dass du alles bist, dass du alles für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du dir nicht zu schade warst, das größte Opfer für uns zu bringen, Herr Jesus. Und Herr Jesus, hilf du uns so, so sehr, dass wir alles beiseite lassen und alleine auf dich schauen, Herr Jesus. Wir wollen so viel mehr von dir, Herr Jesus. Und wenn wir müde geworden sind, Herr Jesus, wenn wir eingeschlafen sind, dann erwecke du uns, weil wir dich brauchen, Herr Jesus. Denn du bist alles. Hilf uns wirklich in dieser schwierigen Situation, auch wenn wir vielleicht unseren Job verloren haben oder wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Herr Jesus, bitte ich dich, dass du uns nahe bist, Herr Jesus. Aber wir wollen auch dir vertrauen und glauben, dass du deine Verheißungen eintreffen lässt, Herr Jesus. Ich danke dir so, so sehr für alles, was du getan hast. Amen.